3, 2, 1. Welcome.
Unser Podcast hat es heute wieder in sich. Herzlich willkommen zu unserem vierten Radio-Podcast. Hashtag IMC-Nurse der Fachhochschule Krems. Gabriele Rothuber wird uns heute über LGBTIQ erzählen. Klaus Schwertner der Caritas erzählt uns über die Pflege in Krisengebieten. Und zu guter Letzt Martin Moder, FM4 Science Pastors, wieder bei uns hier zu Gast mit natürlich einigen Antworten zum Thema Covid-19. Musikalisch geht es heute ab in die 80er Jahre, natürlich auf Wunsch unserer Studierenden. Wir starten mit New Order und Blue Monday. Ich darf heute bei mir im Podcast begrüßen Klaus Schwertner. Er ist Pflegedirektor der Caritas in Wien, reist regelmäßig in Krisengebieten, um dort den Menschen zu helfen. Buchautor, man könnte noch eine Menge über ihn erzählen. Übrigens auch ein Absolvent der Fachhochschule in Krems. Klaus, was sagst du eigentlich zum neuen Studienschwerpunkt Pflege in Krisengebieten und Krisenzeiten?
Als Absolvent der FH Fachhochschule Krems bin ich wirklich begeistert, wie hier ständig am Puls der Zeit neue Bildungsangebote, Schwerpunkte entwickelt werden. Und ich glaube, dass Pflege in Krisengebieten, in Krisenzeiten genauso ein Schwerpunkt ist, der genau dort versucht anzusetzen, wo Hilfe dringend gebraucht wird und wo wir auch sehen, dass in unserem Arbeitsfeld an der Caritas es wichtig ist, entsprechendes qualifiziertes Fachpersonal zur Hand zu haben. Wir wissen insgesamt, dass die Pflegeberufe extrem weiterentwickelt wurden in den letzten Jahren, dass es einen großen Pflegekräftemangel schon heute gibt und dass der in den nächsten Jahren stark steigen wird. Das WIFO spricht von ca. 70.000 Pflegekräften, die in den nächsten Jahren zusätzlich gebraucht werden. Andere Studien sogar von bis zu 100.000 Pflegekräften, die in Österreich gebraucht werden. Und hier ist es wichtig, unterschiedliche Ausbildungsangebote zu schaffen, auch auf die Interessen auf der einen Seite von jungen Menschen einzugehen. Ich glaube, dass Pflege in Krisengebieten hier genauso ein Interesse von jungen Menschen sein könnte und wo auch wir uns als Caritas Gedanken machen, wie können wir weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ich bin selber ja sehr viel unterwegs. Die Caritas ist ja nicht nur in Österreich tätig, sondern an vielen Orten der Welt. Ich habe selber schon Flüchtlingslager in Jordanien besucht, aber auch natürlich an der EU-Außengrenze letztes Jahr in Lesbos, am Festland in Griechenland. Ich bin jetzt gerade dabei aufzubrechen, morgen an den Balkan, speziell Bosnien, an die Außengrenze, Kroatien, Bosnien, wo es ganz schwierige Situationen gibt, wo ich auch mitbekomme, dass es ganz heftige Situationen für die Betroffenen gibt, ganz viele Familien und Kinder, Erwachsene, die auf der einen Seite aufgrund der Situation in ihren Herkunftsländern durch kriegerische Auseinandersetzungen, Kämpfe, persönliche Verfolgung, körperlich und psychisch angeschlagen sind, entsprechende medizinische und pflegerische Unterstützung auch brauchen, aber natürlich auch aufgrund der Tatsache, was sie auf ihrer Flucht erfahren, Gewalt, lebensgefährliche Situationen, strukturelle Gewalt, die ganz massiv ist, auch in Flüchtlingslagern der Europäischen Union, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich war auch schon an Orten, etwa in Jordanien, in einem der größten Flüchtlingslager der Welt, in Sattari, oder im Südsudan unterwegs, wo wir unterschiedlichste Projekte als Caritas auch anbieten, aber diese medizinische, pflegerische Komponente eine ganz wichtige ist. Das heißt, da braucht es entsprechendes Fachpersonal, da braucht es Menschen, die gut ausgebildet sind, die auf der einen Seite natürlich die pflegerische Kompetenz haben müssen, aber auch Erfahrung im Krisenmanagement, in Krisenbewältigung, bei diesen Einsätzen, die emotional herausfordernd sind, die eine komplexe Herausforderung aufgrund der Rahmenbedingungen, die sich in solchen Flüchtlingslagern ergeben sind. Aber ich denke auch an nicht nur beim Thema Flucht an solche Situationen, sondern auch an große Erdbebenkatastrophen. Ich war selber 2 Jahre nach dem Erdbeben in Haiti, habe dort die Projekte besucht, wie sogar 2 Jahre nach so einem nach so einer Naturkatastrophe nach wie vor großer Bedarf an Hilfe besteht. Oder auch an den Tsunami in Asien vor vielen Jahren, jetzt mittlerweile schon, wo viele Jahre Hilfsorganisationen gefordert sind, aber auch große Gesundheitsorganisationen, Krankenhäuser, die dann Kooperationen haben und hier entsprechendes Personal brauchen. Das heißt, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass es diesen neuen Schwerpunkt gibt. Ich freue mich, dass persönlich auch gefragt wurde, hier mitzuwirken. Auch die Caritas im Gespräch ist, hier Kooperationspartner zu sein, dieses neuen Studiengangs. Und finde großartig, dass es schon jetzt, wo diese Information erst so kurz bekannt ist, dass es diesen neuen Schwerpunkt gibt, schon so großes Interesse besteht.
Yeah. Wie ist das so, wenn man als Pflegeperson in so ein Krisengebiet kommt?
Wenn man vor Ort sieht, etwa wie ich es selber erlebt habe letztes Jahr auf den griechischen Ägäisinseln, wie mannigfaltig die Situationen sind, die medizinischen und pflegerischen Herausforderungen, die sich dort stellen, neben dem sozialen Nothilfe, die geleistet wird, dann sieht man auf der einen Seite, dass es Menschen sind, die dramatische Verletzungen haben aufgrund von Kriegsviren, aufgrund von Angriffen, Bombardements, Behinderungen, die daraus entstehen, aber auch vor allem psychische Herausforderungen aufgrund der Traumatisierungen, die in solchen Situationen immer einhergehen. Und es ist wichtig, hier mit fachlichem Know-how professionell, aber auch empathisch einzusetzen. Auch das ist ein Zugang von uns als Caritas, auch in den unterschiedlichsten Projekten und Aufgabenfeldern Not sehen und handeln. Das heißt, sich nicht damit zufrieden geben, wie eine Situation ist, sondern immer versuchen, sie zu verbessern, strukturell zu verbessern, aber auch für den einzelnen Menschen, der in einer Notsituation ist. Ich höre ganz oft den Satz, wir können ja die Welt nicht retten, und ich antworte immer mit demselben Satz, oh doch, wir können und wir müssen es versuchen, und jeden Tag aufs Neue müssen wir beginnen damit, diese Welt zu retten. Die gute Nachricht ist, wir müssen das nicht alleine tun, sondern wir sind in einer Gemeinschaft und können uns aber auch jede und jeder Einzelne einsetzen, damit diese Welt ein bisschen heller, ein bisschen gerechter, ein bisschen menschlicher wird. Und hier, glaube ich, ist ganz wichtig, entsprechend professionelles Personal ausgebildet auf dem Gebiet Pflege in Krisenzeiten und Krisengebieten, dieses Personal zurückgreifen zu können, und Menschen, die sich dann entsprechend auch einbringen, um hier die medizinisch-pflegerische Situation zu verbessern. Ich kriege noch immer eine Gänsehaut, wenn ich die Meldungen von diesem Winter höre, dass innerhalb der Europäischen Union auf Samos in dem Flüchtlingslager Kinder in der Nacht von Ratten gebissen werden, und die häufigsten Verletzungen, die Ärzte ohne Grenzen in diesen Wochen behandeln musste, dass Rattenbisse an Kindern waren. Da sieht man schon, wie groß die Not ist, wie groß der Bedarf an Hilfe ist. Und das ist manchmal auch ein Kampf gegen Windmühlen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Schritte zu setzen, weil wir uns mit Zuständen, gerade in Europa, aber auch weltweit, nicht abfinden dürfen, weil es darum geht, daran zu arbeiten, dass Menschenrechte ausnahmslos für alle Menschen gelten. Und da kann Pflege, professionelle Pflege, einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, es ist wichtig, mit hohem Engagement an die Sache ranzugehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, neben dieser Professionalität die Empathiefähigkeit zu erhalten, bei allem, was notwendig ist an professioneller Abgrenzung auch. Aber es ist schon wichtig, auch immer den einzelnen Menschen, der vor einem steht, zu sehen, zu achten. Dieses große Wort Menschenwürde, das unteilbar ist, aber es wird dann ganz konkret in diesen Situationen, wenn man mit Füßen im Gatsch steht, in einem von diesen Lagern oder an unterschiedlichsten Orten bei diesen Einsätzen ist. Ich glaube, das Wichtige ist, dass diese Fachhochschulausbildung eine sehr praxisnahe, sehr praxisorientierte Ausbildung ist, dass man auf der einen Seite das theoretische Grundwerkzeug quasi mitbekommt, das die Basis bildet, aber immer auch mit der Verbindung zu den konkreten Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, ich möchte den Studierenden einfach mitgeben, dass sie diese Zeit auch gut nutzen, auch die Gemeinschaft, die ich selber auf der Fachhochschule in Krems erlebt habe, positiv selbst mitzugestalten, auch sich wechselseitig zu unterstützen in dieser Studienzeit. Ich blicke noch immer gerne zurück an diese Zeit in Krems und damit auch ein wirklich gutes Fundament und einen wirklich großartigen Start zu haben für das zukünftige Leben, für unterschiedlichste Jobmöglichkeiten, die sich dann daraus ergeben. Aber gerade wenn man in so einem Bereich tätig ist, immer auch sich nicht die Sinnfrage stellen muss, die ergibt sich von selbst. Ich mache bis heute irrsinnig gerne meinen Job.
And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.
Frage: Kann es passieren, dass es eine neue Mutation geben kann, bei der die Forschung mit der Impfung komplett wieder von vorne beginnen muss? Grundsätzlich kann es leider immer passieren, dass Mutationen auftauchen, die es den Viren ermöglichen, der Immunantwort, die Personen bereits gebildet haben, zu entweichen. Allerdings ist das im Fall von einer Immunreaktion, die sich gegen Viren richtet, kein Schwarz-Weiß. Das bedeutet, es ist in der Regel nicht so, dass eine Mutation plötzlich den Immunschutz vollkommen irrelevant macht, sondern dass die Effektivität des Immunschutzes abnimmt. Hier ist der Grund. Man kann die Immunreaktion ganz grob in zwei Arten unterteilen. Auf der einen Seite bildet unser Immunsystem Antikörper, die Strukturmerkmale von diesem Virus erkennen können. Es bilden sich aber auch Immunzellen, die diesen Krankheitserreger direkt erkennen oder infizierte Zellen erkennen können. Das heißt, ich habe die Antikörperantwort und ich habe die zelluläre Immunantwort. Und diese beiden funktionieren ein bisschen unterschiedlich. Der Teil des Virus, der von den Antikörpern erkannt wird, sodass die Immunantwort eine wirksame ist, das ist das Spike-Protein dieser Coronaviren. Und das ist ein großes Protein und kann an vielen verschiedenen Stellen von Antikörpern erkannt werden. Da gibt es jetzt Stellen, die sind ausschlaggebender für eine effektive Immunantwort. Das ist die sogenannte rezeptorbindende Domäne vor allem, also der Teil, mit dem das Virus wirklich direkt an unsere Zellen bindet. Und dann gibt es Stellen, die sind ein bisschen weniger ausschlaggebend, haben aber auch noch eine Funktionalität. Wenn jetzt einzelne Stellen von diesem Protein sich verändern, dann kann es natürlich sein, dass an dieser Position die Antikörper, die bereits gelernt haben, das Virus abzuwehren, dort nicht mehr binden können. Aber da handelt es sich wirklich um einzelne Positionen an diesem Spike-Protein und meistens habe ich dann noch viele andere Positionen, an denen Antikörper das Spike-Protein nach wie vor erkennen können. Die Situation in solchen Fällen ist dann in aller Regel die, dass die Immunantwort zwar nach wie vor funktionieren würde, allerdings, dass ich einfach höhere Dosen Antikörper brauche, einen höheren Antikörperspiegel, sodass es funktioniert, dieses Virus unschädlich zu machen oder wie man sagt, das Virus zu neutralisieren. Das heißt, selbst mit den Mutanten, die wir jetzt haben, ist es so, dass prinzipiell die Immunreaktion schon noch greift, aber ich brauche mehr Antikörper, damit das funktioniert. Und das Gute ist, dass viele der Impfungen, die wir momentan haben, sehr hohe Antikörpertiter hervorrufen. Und dann geht es aber noch um den zweiten Arm des Immunsystems, nämlich die zelluläre Immunantwort. Da ist es so, dass die Immunzellen selbst den Krankheitserreger erkennen oder die Zellen, die mit dem Virus infiziert sind. Und die Art und Weise, wie die Krankheitserreger durch diese Zellen erkannt werden, ist ein bisschen unterschiedlich zu der, wie sie von Antikörpern erkannt werden. Die erkennen da andere Oberflächenstrukturen und die sind ganz generell betrachtet ein bisschen weniger anfällig auf so Mutationen. Jetzt ist die Situation aber die, wenn ein Virus auf meine Schleimhaut trifft, dann ist die erste Verteidigungslinie meistens, dass Antikörper dieses Virus sofort neutralisieren. Wenn jetzt aber eine Mutante vorhanden ist, die dafür sorgt, dass die Antikörper das nicht so gut erkennen, dann kann es natürlich sein, dass ich diese Infektion bekomme und dass im Laufe dieser Infektion das ganze Infektionsgeschehen vom Rachen sich in meine Lunge hinab verlagert. Und dort angekommen, und das ist jetzt eine sehr grobe Vereinfachung, ist es aber so, dass diese fortgeschrittene Infektion zu einem großen Teil davon abhängig ist, wie gut meine zelluläre Immunantwort ist. Also ganz vereinfacht gesagt, diese Antikörperantwort, die eher anfällig auf Mutationen ist, spielt eher in der Anfangsphase der leichten Infektion eine Rolle. Und das, was dann zu einem großen Teil mitentscheidet, ob ich einen schweren Verlauf habe, das ist dann häufig diese zelluläre Immunantwort, die oft auf Mutationen gar nicht so anfällig reagiert. Und das ist mitunter wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir jetzt das beobachten, was wir momentan in manchen Studien schon beobachten können, nämlich dass diese neu aufgetretenen Mutanten dazu führen, dass zwar die Antikörper diese Mutanten schlechter erkennen und wir deshalb trotzdem eher mit diesem Virus infiziert werden können, aber diese Impfstoffe dennoch in der Lage sind, schwere Verläufe mit großer Zuverlässigkeit zu verhindern. Da gibt es zum Beispiel neue Daten von diesem Johnson & Johnson Impfstoff, der jetzt eine Zulassung bei der EU beantragt. Die zeigen, dass der Impfstoff in den USA, wo vor allem die nicht mutierte Variante in Umlauf ist, eine Wirksamkeit von 72% hat. In Südafrika, wo vor allem die südafrikanische Variante in Umlauf ist, ist die Wirksamkeit aber nur 57%. Vermutlich, weil diese Antikörper nicht mehr so gut greifen, die verhindern, dass ich die Infektion überhaupt erst bekomme. Aber, und das ist der ganz entscheidende Punkt, sowohl in den USA als auch in Südafrika war, wenn man jetzt nur die Fälle von Tod und Hospitalisierung hernimmt, die Wirksamkeit bei etwa 85%. Das bedeutet, obwohl durch diese Mutation die Chance gestiegen ist, dass ich mich überhaupt einmal anstecke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran sterbe oder ins Spital muss, trotzdem massiv gedrückt. Und zwar sowohl gegenüber der ursprünglichen Variante als auch gegenüber der mutierten Variante. Und da geht man eben davon aus, dass das mitunter damit zusammenhängt, dass dieser zelluläre Teil der Immunantwort, der mitunter mitbestimmt, ob ich einen schweren Verlauf habe oder nicht, durch die Mutationen vermutlich gar nicht so stark betroffen ist. Zusammenfassend kann man also sagen, ja, die Mutationen schwächen die Immunantwort. Es werden vermutlich noch weitere Mutanten aufkreuzen, die ebenfalls die Immunantwort abschwächen. Aber es wäre extrem überraschend, wenn plötzlich eine Mutante auftauchen würde, bei der die Immunantwort, die wir durch eine Impfung erworben haben, überhaupt keinen Nutzen mehr hat. Wahrscheinlich wird es dabei bleiben, dass, wenn neue Mutanten auftauchen, zumindest die Chance auf schwere Verläufe reduziert sein wird.
Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house in the middle of our street, our house in the middle of our... Our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Frage: Was passiert, wenn man die Zeitspanne zwischen erster und zweiter Impfung zu groß werden lässt? Muss man sich dann von vorne impfen lassen? Das ist eine sehr gute Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt. Zum einen, weil es ja verschiedene Impfstoffe gibt, wo das unterschiedliche Auswirkungen haben wird. Aber nicht zuletzt auch deshalb, weil man es einfach nicht weiß. Im Prinzip weiß man ja nur wirklich das, was man in den klinischen Studien untersucht hat. Und da ist es meistens so, dass man in Phase 1 und 2 Studien grob schaut, welche Zeitspanne zwischen erster und zweiter Impfung optimal sein könnte und das dann quasi in Phase 3 in großem Ausmaß bestätigt und untersucht. Und da gibt es jetzt Impfstoffe, wo es sich als sinnvoll herausgestellt hat, wenn zwischen erster und zweiter Impfung nur ein paar Wochen liegen. Das ist zum Beispiel der BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Und dann gibt es aber auch Impfstoffe, wo sich gezeigt hat, dass sogar die Wirksamkeit dieser Impfung steigt, wenn ich zwischen erster und zweiter Dosis mehrere Monate vergehen lasse. Zum Beispiel bei AstraZeneca, wo sich 3 Monate als besonders wirkungsvoll erwiesen hat. Und den Grund sieht man in dem Fall in der Art von Impfstoff, um die es sich beim AstraZeneca-Impfstoff handelt. Das ist nämlich ein Vektorimpfstoff. Da bringe ich die Information für das Spike-Protein mit Hilfe von Adenoviren, also Erkältungsviren, in den Körper ein. Und da formt sich die Immunreaktion nicht nur gegen das Spike-Protein des Coronavirus, sondern auch gegen das Erkältungsvirus, mit dessen Hilfe ich dieses Spike-Protein oder die DNA des Spike-Proteins in meine Zelle einbringe. Und wenn ich da zwischen erster und zweiter Dosis zu wenig Zeit vergehen lasse, dann ist mein Immunsystem so sensibilisiert auf dieses Erkältungsvirus, dass es dieses Erkältungsvirus vermutlich zu einem großen Teil schon neutralisiert, bevor es überhaupt seine Spike-Protein-DNA in unseren Zellen abladen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Impfstoffe, wo dieses Zeitintervall verschieden groß sein muss. Und was genau die Auswirkungen wären, zum Beispiel beim BioNTech-Impfstoff, wenn man dieses Zeitintervall ein bisschen verlängern würde, kann man im Endeffekt nur abschätzen, um nicht zu sagen ein bisschen spekulieren, sofern man nicht die entsprechenden Untersuchungen macht, die aber, glaube ich, eh auch gemacht werden. Grundsätzlich formt sich eine Immunität ja schon nach der ersten Dosis. Aber in aller Regel ist es so, dass nach der zweiten Dosis diese ursprünglich geformte Immunantwort noch ein bisschen spezifischer wird. Man kann sich vorstellen, dass die Antikörper dann besser heranreifen und mein Spike-Protein spezifischer erkennen. Und da hat man halt für jeden Impfstoff ein Protokoll, das eine vorgegebene Zeitspanne vorgibt. Aber in Wirklichkeit weiß man nicht genau, was die Auswirkungen wären, wenn man von diesem Protokoll abweicht, sofern man das nicht untersucht. Es kann auch sein, dass wenn man diese Zeitspanne ein bisschen verlängert, die Wirksamkeit des Impfstoffes unter Umständen sogar ein bisschen länger anhalten könnte. Aber das sind halt Untersuchungen, die kann man machen und die macht man auch, aber die brauchen sehr viel Zeit und das werden wir erst lernen. Grundsätzlich bleiben auch bereits nach einer einzigen Impfung Gedächtniszellen etc. Vorhanden und es wird nicht so sein, dass wenn ich mich jetzt impfen lasse und dann 2 Monate nichts mache und dann nochmal mich impfen lasse, dass das Immunsystem so reagiert, als hätte ich den ersten Shot niemals bekommen. Aber was genau die Auswirkungen auf Wirksamkeit und Dauer der Wirksamkeit sind, das muss man halt erst erproben. Also da ist es sicher gut, wenn wir uns jetzt einmal an die Protokolle halten, von denen wir wissen, dass sie extrem wirksam sind. Und ob diese Zeitspannen im Laufe der nächsten Monate vielleicht angepasst werden, das wird sich zeigen. Frage, was hat es mit dem Gurken-Eklat aus meinem letzten Video auf sich? Ja, das ist eine ganz große Tragödie gewesen. Endlich war mal wieder was los im Lockdown. Ich habe in meinem letzten Video versucht zu erklären, wie die unterschiedlichen Wirkstoffe funktionieren, vor allem wie Vektorvirus-Impfstoffe funktionieren, also AstraZeneca, Sputnik V und so weiter. Und das habe ich veranschaulicht, indem ich zuerst einmal etwas gebraucht habe, das das Spike-Protein darstellt. Und da habe ich mich in meiner Küche umgesehen und habe etwas gesehen, das aussah wie eine Gurke. Nur war es keine Gurke, sondern es war eine Zucchini. Und hier ist das Traurige. Mir war ja eigentlich bewusst, dass es sich dabei um eine Zucchini handelt. Allerdings finde ich das Wort Zucchini ein bisschen fad und habe in dem Video deshalb einfach Gurken dazu gesagt, weil ich das Wort Gurken einfach deutlich unterhaltsamer finde. Und ich habe mir gedacht, weil das ja eh nur eine Veranschaulichung vom Spike-Protein ist, ist das völlig wurscht. Und vor allem, weil ich auch nicht einmal sage, dass das eine Gurke ist, sondern nur, dass das Immunsystem, also eine Immunzelle zur anderen Immunzelle sagt, schau, ich habe was gefunden, das schaut ein bisschen aus wie eine Gurken. Nur hat das in den Reaktionen auf das Video ein bisschen eine Eigendynamik gewonnen von Leuten, die das vor allem witzig finden, dass ich zur Zucchini Gurke sage, aber auch Leuten offensichtlich, die meine gesamte Fachkompetenz im molekularbiologischen Bereich in Frage stellen, weil ich eben in dem Video eine offensichtliche Zucchini als Gurken bezeichne. Und das kann ich natürlich ein Stück weit auch nachvollziehen, wobei ich schon anmerken möchte, dass für mich als Molekularbiologen alles, was so groß ist, dass man es mit freiem Auge sehen kann, ja eh viel zu banal ist, als dass ich dem irgendeine Relevanz zusprechen würde.
Am Ende meines Podcasts durfte ich mit Frau Rothuber telefonieren. Ich habe mit ihr gemeinsam für die FH und für alle Leserinnen eine Sonderausgabe gemacht, die mir ganz, ganz besonders wichtig war. Das Thema soll sie aber am besten selbst erklären.
Ich erkläre gerne auch anhand des Gender Unicorns, das Sie im Sonderheft finden, was LGBTI eigentlich bedeutet. Ja, es geht einerseits um die sexuelle Orientierung oder Anziehung, das heißt, zu wem fühlt man sich sexuell hingezogen oder mit wem hat oder hätte man gerne Sex. Ja, ist es das gleiche Geschlecht, das andere Geschlecht? Ist es mir egal und ich sage, nein, ich verliebe mich sowieso nur in Menschen und nicht in Geschlechter. Also da gibt es diese unterschiedlichsten Begriffsbezeichnungen und da haben sie natürlich auch das LGB, also Lesbian, Gay und Bi drinnen. Es wäre dann natürlich noch die Pansexualität, wo keine Vorauswahl bezüglich körperlicher Geschlechtsmerkmale oder Identität gemacht wird. Oder auch die Asexualität, die sich einfach, wo sich Menschen nicht in Begehren auf eine andere Person hingezogen fühlen. Also das wäre die sexuelle Orientierung. Dann haben wir noch die Geschlechtsidentität. Ja, das wäre das T, was eben in dieser Buchstabenkombination als trans abgekürzt wird. Die Geschlechtsidentität muss nicht übereinstimmen mit dem, was bei uns in der Geburtsurkunde eingetragen wurde. Ja, also ob Bub, Mädchen oder Inter. Das muss mit dem nicht das ganze Leben lang übereinstimmen, dass wenn ich jetzt als Bub eingetragen wurde, ich mich später auch als Mann identifiziere. Das wären dann die sogenannten Transpersonen, die vielleicht im Zuge einer Transition ihren Körper an die Identität angleichen möchten. Bei Menschen, wo es übereinstimmt, spricht man von Cis-Personen. Dann haben wir noch das Körpergeschlecht, ja, also das bei der Geburt uns zugewiesene Körpergeschlecht anhand der Genitalien meistens zugewiesen. Da haben wir dann auch den Begriff des I, des Inter mit drinnen, also Menschen, die in diesen Normen von männlich und weiblich mit all ihren Körpermerkmalen fallen, nennt man endogeschlechtlich. Ja? Also wenn die Genitalien eindeutig dieser Norm entsprechen, die inneren Geschlechtsorgane, dann wenn die Hormone den Körper in der Pubertät sich vom Mädchen zur Frau verändern lassen, vom Buben zum Mann verändern lassen, der Chromosomensatz, das alles macht ja unser Körpergeschlecht aus. Wenn in einer oder mehrerer dieser Körpergeschlechtskategorien es nicht eindeutig zu diesen propagierten Normvorstellungen passt, dann sind wir im intergeschlechtlichen Bereich drinnen. Ja, spricht von ungefähr 1,7% weltweit der Menschen, die eben nicht in diese starren Normen von männlich und weiblichen Körpern hineinfallen. Ja, und das alles bestimmt, macht uns Menschen aus und dann haben wir noch den Geschlechtsausdruck. Also das heißt, wie werde ich von außen gelesen? Ja, das anhand unseres Aussehens, unserer Stimme, unseres Verhaltens, was natürlich stark kulturell geprägt ist. Ja, und das alles macht uns Menschen aus und die Abkürzung LGBTIQ, also queer, wäre dann noch vielleicht ein Überbegriff, eine Selbstzuschreibung. Diese Schubladen, die wir da auch ein Stück weit öffnen müssen, um eben Bewusstseinsbildung zu betreiben, diese Schubladen bräuchte es nicht, wenn wir alle anders sozialisiert werden. Aber wir sind in der Annahme sozialisiert, es gibt halt nur zwei Geschlechter, ja, nur Mann und Frau und Männer verlieben sich in Frauen und Frauen verlieben sich oder begehren Männer. Und die Männer sollen von außen als Männer sofort gelesen werden können, ja, und erkennbar sein und Frauen als Frauen. Und ja, und jeder Mensch identifiziert sich zeitlebens mit dem Geschlecht, das bei der Geburt eingetragen wurde. Das nennt man die sogenannte Heteronormativität. Also das sind diese Annahmen, die die meisten Menschen begleiten. Wir hören kaum in der Schule, im Studium, wo auch immer in Ausbildungen etwas anderes und haben deswegen diese Grundannahmen, dass das bei allen Menschen so sein sollte. Und Menschen, die aus dieser Norm herausfallen, haben es deswegen in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr schwierig, weil das andere noch immer als exotisch dargestellt wird etc. Auf jeden Fall auch oftmals die Menschen Bullying und Mobbing erleben lässt.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look.
Letzt habe ich Sie noch gefragt beim Telefonat, warum mir das Thema so wichtig ist.
Ja, warum ist mir das Thema LGBTI so wichtig? Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren als Sexualpädagogin in Stadt und Land Salzburg und auch in ganz Österreich tätig. Und wenn wir das Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als eines von vielen Themen in der Sexualpädagogik, in der sexuellen Bildung aufmachen, sei es jetzt gegenüber Eltern, Lehrpersonen, Kindern, Jugendlichen, mache ich einfach immer wieder die Erfahrung, dass die allgemeine Akzeptanz, die gibt's schon. Ja, also das ist auch viel Wissen teilweise da, wenn man dann hört, ja, und seit dann und dann darf man sich verpartnern und die Menschen wissen, dass es jetzt die Ehe für alle Menschen gleich gibt, dass es einen dritten Geschlechtseintrag in Österreich gibt. Das heißt, das macht absolut Sinn, wenn Dinge per Gesetz verordnet werden, weil dann ist es einfach so, beziehungsweise wusste man ja vorher, glaube ich, auch lange Zeit nicht, dass es einen dritten Geschlechtseintrag gibt oder wer den überhaupt braucht. Ja, warum gibt es solche Menschen? Das heißt, das ist hier ganz wichtige Bewusstseinsbildung, die einfach durch verschiedene Änderungen in der Gesetzgebung dann dazu beitragen, dass die Menschen mehr wissen. Nur das eine ist, ja, das gibt's jetzt alles, und das andere ist, aber hoffentlich betrifft es uns nicht. Ja, also nicht in der Familie, nicht im Freundeskreis, wobei man natürlich davon ausgehen kann, dass jede Person Menschen kennt oder vielleicht sogar lieb hat, ohne es zu wissen, die diesem LGBTI-Spektrum angehören. Und deswegen ist es mir wichtig, mehr darüber zu informieren. Ja, es reicht nicht alleine zu sagen, ja, wir sind eh so tolerant, weil toleriert, erduldet oder ertragen will ja niemand werden. Ja, es geht um Akzeptanz und es geht meiner Meinung nach ganz stark auch um Respekt dieser Personengruppe, dieser Minderheit gegenüber. Und je mehr ich darüber weiß, auch was für Diskriminierungserfahrungen diese einzelnen Gruppen haben, wovor sie Angst haben, vor welchem Stigma dass sie Angst haben, was sie schon alles erlebt haben, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr kann ich das auch ändern. Ja, also wie gesagt, es reicht nicht zu sagen, ja, passt eh alles in Österreich, weil das passt es definitiv nicht. Also gibt ja genügend Studien wie von der WAST oder von der Arbeiterkammer in Wien, die zwei großen Studien, die 2015 rausgekommen sind und wo es einfach noch immer um diese Alltagsdiskriminierung geht. Und ja, die gibt es auch im Pflegebereich. Also wenn man sich allein die Interviews im Heft durchliest, dann sieht man und kann man das auch nachvollziehen. Ja? Oder Menschen, die selber in der Pflege tätig sind und dem LGBTI-Spektrum angehören. Also was haben die im Arbeitsleben dann auch für Diskriminierungserfahrungen vielleicht. Deswegen ist es mir wichtig, da immer und immer und immer wieder in den verschiedensten Bereichen Bewusstseinsbildung zu betreiben.
So, das war's jetzt fürs vierte Mal. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Für die nächste Sendung gibt es natürlich wieder eine ganz andere Musikrichtung, unterschiedlichste Themen und ganz, ganz neue Personen, die bei uns zu Gast sind. Zum Beispiel habe ich den Bundesminister Anschober eingeladen und natürlich wieder Martin Moder. Also, ich hoffe, es hat gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hashtag IAMCNurse, der Radio-Podcast. Übrigens, ganz vergessen, ich habe in dieser Sendung jede Menge Filmmusik aus den 80er Jahren versteckt. Wenn ihr mir alle Titel nennen könnt und auf die E-Mail-Adresse schreibt markus.goller@fh-krems.ac.at, verlose ich unter den Einsendungen eine große Überraschung. Also, bis bald!